Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 416 des Computer Club 2. Heute wieder mit drei Mann an Bord. Einmal möchte ich Sie begrüßen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind und werfe jetzt das Mikrofon in die Runde. Mal sehen, wer es fängt.
Also ich bin jetzt wieder dabei. Der Kölner Wolfgang Back macht wieder mit. Ich bin wieder aufgetaucht. Ich war so ein bisschen im Krankenhaus versunken. Nicht, dass ich da krank bin, sondern die Frau ist krank und ich musste sehr oft ins Krankenhaus und ich war zeitlich ziemlich gestresst dabei und habe auch nicht viel von den Computern mitgekriegt. Nur eines habe ich mitgekriegt und das wollen wir ja auch, glaube ich, heute besprechen. Ich hatte da schon Angst, dass ich da einer von denen bin, die da mittendrin stehen.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, freue mich genau wie die beiden Kollegen, dass sie dabei sind. Und vielleicht sollte man das aufgreifen, was der Wolfgang Back gerade schon angesprochen hat. Es waren ja mal wieder 18.000 E-Mail-Adressen verloren gegangen.
18.000?
Nee, nicht verloren gegangen.
18 Millionen.
Also, am 27. März ist es gewesen, als die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, dass ursprünglich etwa 21 Millionen Adressen und Passwörter gefunden worden sind. Das heißt, verloren waren die ja nie, sondern man hat gefunden, dass davon Kopien irgendwo lagern. Es wird zwar immer kolportiert, die seien gestohlen worden, nur wenn ich ein Passwort stehle, dann ist es noch am ursprünglichen Ort. Also ich kann es kopieren, unerlaubt oder erlaubt oder sonst was. Stehlen kann ich es im Grunde genommen gar nicht. Man muss hier, glaube ich, in der Sprache etwas feiner differenzieren, wenn es um Daten geht. Also nicht physikalische Dinge, die man nicht wegnehmen kann und demzufolge auch nicht stehlen kann. Dummerweise wird es aber nicht gemacht.
Wolfgang, okay. Wolfgang, darf ich noch mal ganz kurz zurückblicken, was du mal da hattest? Du hattest einen BTX, damals einen BTX-Anschluss. Und den hast du gekündigt, hast gesagt, ich möchte kein BTX mehr machen. Und dann hat man dir aber mitgeteilt, du hättest ja dein Passwort noch nicht abgegeben. Kannst du dich entsinnen?
Ja, das ging aber nicht um das Passwort, sondern es ging einfach darum, damals hatte man als BTX eine physikalische Kiste da mit Tastatur und so weiter, die man an ein DBT03 angeschlossen hat. Das war so eine Art Primitivmodem, was die damalige Post an die Wand genagelt hat. So, und das war's. Wenn ich aber jetzt mit einem Akustikkoppler oder vielleicht auch unerlaubterweise mit einem Rechner an BTX teilnehmen wollte, dann musste ich eine sogenannte Softwarekennung haben. Und das war diese Kennung und dazu gehörte auch ein Passwort. Und als ich dann BTX gekündigt hatte, ging es dann darum, wann denn diese Geräte, das waren ja nur Leihgeräte, wie früher ein Telefon zum Beispiel auch, abgeholt würden. Und ich habe dann leichtfertigerweise, vielleicht etwas augenzwinkern, zu der Dame gesagt, bitte denken Sie daran, Sie müssen auch noch die Softwarekennung mitnehmen. Sie sollten also mindestens zu zweit kommen. Und da hat sie dann gesagt, ist die denn schwer? Ich sage, ja, das ist schon ein ganz schönes Ding. Und da kamen dann natürlich auch zwei Wochen später zwei Leute und haben gesagt, sie sollten hier das DBT03 abholen. Das ist so ein kleines Kästchen da an der Wand. Und mein BTX-Gerät und die Softwarekennung. Tja, so war das nun mal. Das war eigentlich nur eine Zahlenfolge, mit der ich mich angemeldet habe. Ich weiß zwar nicht,
also was es mit Diebstahl zu tun hat. Nee, aber ich bin traurig, Wolfgang, dass das heute mir irgendwie vermiest wurde, weil ich gelesen habe, dass der Kollege Lanz aufhört mit Wetten, dass. Denn das wäre doch ein Thema gewesen. Wetten, dass so etwas damals vorgekommen ist und dann mit deiner Modem-Klamotte da und mit deinem BTX-Klamotte, kann doch heute keiner glauben, dass da Leute extra kamen und zwei Mann kamen, um die Softwarekennung abzuholen. Mein Gott, das sind doch schöne, wunderbare Witze, die...
Ja, beim Staatsunternehmen hat ja Geld keine Rolle gespielt. Die konnte man natürlich die Gegend schicken. Die haben eben dafür einen Tag gebraucht, um diese Verkennung abzuholen. Aber lass uns dann einfach mal zurückkommen auf diese 21 Millionen Adressen, die dann nach der Bereinigung, man hat also dann die analysiert und so weiter und so weiter, blieben rund 18 Millionen übrig. So, und das sind nun Identitäten gewesen, also E-Mail-Adressen, Passwörter und so weiter. Und unter diesen 18 Millionen, da blieben dann immerhin noch rund 3 Millionen deutsche E-Mail-Besitzer übrig, die hier auch ausgespäht worden sind. So, das ist also Fakt. Und jetzt war zu überlegen, was ist zu tun, und daraufhin wurde dann am 7., also wenn Sie heute am 14. die Sendung hören, heute vor einer Woche, am 7. in einer Pressekonferenz morgens um 9 Uhr gleich berichtet, was, wie man nun vorgehen möchte. Und der BSI-Präsident, also Michael Hange, der hat dann über diesen Identitätsdiebstahl, ist ja auch ein Quatschwort, muss man sagen, Herr Hange, denn die Leute haben ja immer noch ihre Identität, die ist ja nicht weggekommen. Die haben also...
Nee. Also ich habe das gemerkt, man hat meine Identität auch geklaut. Und dann hat man mit meinem Konto über die Kreditkarte, die bei mir in meinem Hinterteil, in Portemonnaie war, da hat man mir 580 Euro abgeknappt.
Ja, aber doch nicht so, in diesem Fall. Ja? Das war eine ganz andere Geschichte gewesen.
Nicht in diesem Fall, aber das war auch ein Identitätsklau.
Nein, eine Identitätskopie. Man hat also deine Identität kopiert und hat es damit dann etwas Böses gemacht. Du hattest ja deine Identität noch. Ja. Es geht ja nur um die sprachliche Korrektheit. Ja. Es wird immer von Diebstahl gesprochen, obwohl nichts weggenommen wird, sondern lediglich etwas kopiert wird. Also, das ist genauso, als wenn ich in den Louvre gehe und die Mona Lisa fotografiere und sie mir zu Hause ausdrucke, an die Wand hängt, habe ich die auch nicht gestohlen. Hängt ja immer noch da.
Muss ich von ausgehen, dass ein Bruder von mir vielleicht unterwegs ist, der mir Böses getan hat.
Kommen wir doch mal zurück zu diesen 18 Millionen Adressen. Ja. Also die sind aufgetaucht bei den Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Werden. Man weiß im Moment, oder die sollten die es wissen, sie haben es nicht publiziert, wo die Adressen herkommen. Es scheint aber so, dass sie in Zusammenhang stehen mit dem Massendiebstahl, die 16 Millionen Adressen, die im Januar aufgefunden wurden, wo das BSI eine ähnliche Aktion gestartet hat und dabei den Server zu klein dimensionierte. Also das ist jetzt nicht hinterlegt, aber da verschiedene E-Mail-Provider von diesem Identitätsdiebstahl betroffen sind, steht zu vermuten, dass nicht irgendein Provider gehackt wurde, sondern dass irgendein Nachrichtensammler oder Adresssammler, Versandhaus oder sonst irgendetwas mal nicht so sehr auf seine Adressen aufgepasst hat, wie man das ja schon mal sehr oft erlebt hat. Yahoo war ja mal von sowas betroffen zum Beispiel. Und dass die Hacker diese Adressen sich kopiert haben, nicht geklaut haben, kopiert haben. Und dass diese Datensätze bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wieder aufgetaucht sind. Und jetzt versuchen die Behörden, die Sicherheitsbehörden, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, versucht jetzt eine Möglichkeit zu schaffen oder hat eine Möglichkeit zu schaffen, zu überprüfen, ob man selber betroffen ist. Ob die Methode gut ist oder nicht, kann man drüber streiten. Es ist also so, es gibt eine Webseite, sicherheit.bsi.de. Da kann man in einem grauen Kasten seine E-Mail-Adresse eingeben. Dafür muss man dann anklicken, dass man damit einverstanden ist, dass die personenbezogenen Daten und so weiter und so weiter. Also das übliche Sicherheitshinweis, und sagt dann Überprüfung starten. Und dann kriegt man auf einer neuen Seite einen Code. Den soll man sich notieren und dann erstmal nichts weiter machen. Trudelt jetzt innerhalb einer angemessenen Zeit eine E-Mail ein, in dessen Betreff genau dieser Code drin ist, dann weiß man, dass die Adresse mit kopiert worden ist und dass diese Datensätze irgendwo den kriminellen Elementen im Internet zur Verfügung stehen.
nicht nur auf diese Art und Weise bekommt
man hätte das
Informationen dazu, Heinz, sondern genauso wurde ja auch auf der Pressekonferenz gesagt von Michael Hange, dass das BSI mit den Providern zusammenarbeitet und stellt denen die Daten zur Verfügung. Allerdings nur mit Providern, die mehr als 20.000 betroffene Benutzer haben. Wenn jemand bei einem Provider ist, wo nur weniger Benutzer betroffen sind, dann muss man das selbst machen, so wie du es gesagt hast. Auch die Tests von denjenigen, die eine eigene Domain haben, das sind etwa 120.000 Nutzer in Deutschland, auch die müssen das selbst machen. Die haben ja da nicht den Provider, der das für sie macht. Und ja, und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass das irgendwo ja auch so ein bisschen zweifelhaft ist. Denn diese Daten, die sind ja irgendwo hergekommen. Die hat also irgendjemand irgendwo kopiert auf irgendwelchen Servern, nicht nur auf einen, auf verschiedenen. Und die sind also nicht sicher verwahrt worden. Sonst hätte man sie ja nicht kopieren können. Das heißt also, hier sind Provider ihrer Verantwortung nicht nachgekommen. Viele andere machen das genauso, viele Firmen. Da hängt man das nicht so hoch, diese Sicherheit. Das ist auch alles irgendwo, sagen wir mal, noch verständlich. Es ist ein Prozess, der muss sich entwickeln. Aber gerade von Providern, die in diesem Bereich tätig sind, sollte man doch erwarten, dass sie die entsprechende Sensibilität und das Know-how besitzen, um sicherzustellen, dass meine Daten sicher sind und nicht von anderen ausgespäht werden können. Und wenn doch, dann müssen diese Provider auch etwas dafür tun.
Heinz, wobei man ja nicht weiß, ob wirklich die Daten von Providern gestohlen wurden.
Heinz, du sitzt ja bei uns hier in der Runde. Du warst ja in einem professionellen Rechenzentrum beschäftigt.
Ja.
Und wie ist es möglich, denn keiner wollte wahrscheinlich diese Daten freiwillig abgeben, wie ist es möglich, dass aus einem geschlossenen Rechenzentrum, sei es nun bei web.de oder gmx.de oder bei Telekom, diese Daten verschwinden können? Wird da nicht der Finger drauf gelegt, dass da keiner dran kommen kann?
Es wird der Finger drauf gelegt. Es gibt überall Sicherheitsfachleute, die sich normalerweise darum kümmern, dass von außen keiner auf die Datenbestände draufkommt. In der Regel sind diese Aktionen, von denen man immer wieder in den Publikationen hört, auf ganz andere Sachen zurückzuführen. A, gibt es immer die Angriffe von innen. Der gefährlichste Feind sitzt in der Firma, eben mal so auf einen USB-Stick kopiert und dann ist das Zeug raus. Oder es ist eine Softwareumstellung. Wenn im Webbereich eine Softwareumstellung passiert, Datenbank wird umgehoben, Sicherheitsmechanismen werden erneuert, dann passiert es sehr leicht, nein, dann passiert es schon mal hin und wieder, dass man irgendeine Lücke übersehen hat und dass da die Adressen plötzlich vollkommen frei im Internet stehen. Das ist allen Großen schon passiert. Da kann sich keiner von freisprechen. Es ist im Prinzip ein Bedienfehler der Administratoren, die das machen. Aber das kann denen wirklich passieren. Und du hast vollkommen recht, die Sicherheit der Daten, der persönlichen Daten, wird weder von den Providern noch von den Firmen wirklich richtig ernst genommen.
Heinz, ich muss hier vielleicht an der Stelle
so
aber noch
wie sie jetzt sind, helfen, dass das verbessert wird.
Und zwar, wie kann es denn sein, dass mein persönliches Passwort bei irgendeinem Provider auf irgendeinem Server im Klartext herumliegt? Das ist unverantwortlich bis zum geht nicht mehr. Es ist doch in jeder
Puppe-Software
so. Zum
Regel
Beispiel
nicht
bei uns in unserem Forum, da ist es ganz genauso. Von Anfang an ist es so drin, dass nur der Hashcode, also nur das Passwort, was der Benutzer eingegeben hat oder welches er zugewiesen bekommen hat am Anfang, das wird nach einem bestimmten Verfahren verrechnet, was man nicht zurückrechnen kann. Und nur dieser Verrechnungsvorgang, der wird gespeichert. Von dem aus kann man nicht auf das Passwort schließen. Man kann, wenn jetzt jemand sagt, ich bin der Gute, ich darf das Passwort genau auf die gleiche Weise wieder verrechnen und dann diese beiden erzeugten Codes vergleichen. So wird es gemacht und so ist es sicher. Ein Passwort im Klartext auf dem Server liegen zu lassen, ist unverantwortlich, ganz klar.
Also es gibt ein Passwort darf nicht unverschlüsselt gespeichert werden. Teilweise reicht es nicht, wenn man den Hashcode speichert. Teilweise muss man das volle Passwort speichern. Und zwar dann, wenn man automatisierte Vorgänge hat, das zum Beispiel von einem, bei Amazon zum Beispiel, kann man ja auch bei anderen Leuten bestellen, bei anderen Lieferanten bestellen, dass dann eventuell das Passwort weitergegeben werden muss. Das kann passieren, es gibt so Fälle. Deswegen ist es teilweise notwendig, dass nicht eben der Hashcode, sondern das verschlüsselte Passwort gespeichert wird.
Gut,
das wird man nie richtig rauskommen.
Wirklich so ist, wie du sagst, ist es ja noch verantwortungsloser. Warum bekomme ich denn dann nicht mitgeteilt, dass man mein Passwort unverschlüsselt weitergibt? Dann würde ich ja sofort alle Strippen ziehen. Nee, also das kann ich mir so nicht vorstellen, Heinz.
Also das Passwort muss ja nicht unverschlüsselt weitergegeben werden. Wenn das gemacht wird, wie gesagt, ist es leichtsinnig. Aber es reicht teilweise nicht, den Hashcode weiterzugeben.
Gut, aber wenn ich es verschlüsselt weitergeben, muss ich ja einen Schlüssel mit dazugeben, sonst kann derjenige, der damit arbeiten soll, ja nicht damit arbeiten. Das bringt ihm ja auch nichts.
Gut. Ja, ist richtig.
Deshalb gibt man es im Klartext weiter, damit er damit arbeiten kann.
Ja, wir haben also.
So einfach ist das.
Also einen Fall, wieder einen Fall, der ganz genau zeigt, dass wir noch lange nicht in einer sicheren IT-Welt angekommen sind, sondern dass es immer wieder dazu kommt, dass wir Gefahren ausgesetzt sind. Das heißt also, jetzt könnte sich jemand als derjenige, dessen Identität er kopiert hat, ausgeben und könnte Geschäfte tätigen, Bestellungen oder sonst was. Er meldet sich beim Provider an und fordert ein neues Passwort an und lässt sich das dann zuschicken und so weiter. Es gibt so viele Dinge. Und wenn Leute dann für ihre Bank und für Amazon und für die elektronische Bucht und für wen weiß ich auch immer, überall das gleiche Passwort verwenden, ja, sowas Doofes, eigentlich müssten die bestraft werden. Aber nein, man kann nur sagen, bitte macht es nicht. Nehmt für jedes etwas anderes. Es ist umständlich, es ist blöd, aber nehmt immer andere. Denn sonst könnte, wenn einmal so ein Passwort ausgespielt wurde, damit alles andere kaputt gemacht werden.
Immer, wenn man ein Passwort eingegeben hat, aufschreiben. Dazu schreiben, was für ein Passwort das ist.
Und dann Bildschirm.
Denn es ist natürlich so, dass man sich nicht alles behalten kann.
Na.
Oder kannst du dir alles behalten?
Ja,
kann ich. Meine, du bist ja so ein schlauer Mann, dass du sagst, ich kann alles ableiten.
Ich kann das.
Und dann kommt nachher dabei heraus, dass das vielleicht doch nicht ganz so sicher ist, weil die alle auf derselben Hilfslogik. Passieren.
Ich glaube, wir sollten einfach mal ein Thema nehmen, was vielleicht nicht so sehr aufregt, aber die Entwicklerkonferenz. Heinz, vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Der Rudi war ja bei Microsoft auf der Entwicklerkonferenz und hat Informationen mitgebracht. Was ist das eigentlich und wo hat die stattgefunden?
Also Rudi war nicht in San Francisco, die war in San Francisco im Moscone Center. Doch trafen sich die Entwickler und der neue Chef von Microsoft war auch da und hat den Entwicklern sehr viel Hoffnung gemacht, dass es weitergeht. Der Rudi hat das analysiert, war in dieser Nachbesprechung, die in München stattfand, und hat uns das mal ein wenig zusammengetragen und wir haben dann mal darüber diskutiert.
Ja, hören wir doch einfach mal rein.
Ja, wieder mal hallo nach München. Am anderen Ende der Leitung ist Rudi Kulzer. Er hat sich Anfang April die Bild angesehen, also nicht das Bild, sondern die Bau vom Bauen kommt das, die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Hallo Rudi.
Hallo Heinz. Ja, Bild im Sinne von also Gebäude konstruieren, entwickeln. Und der Kampf um die Entwickler ist ja schon seit es die IT der letzten 30, 40 Jahre gibt. Wer die Entwickler nicht mit attraktiven Möglichkeiten an sich binden kann, hat verloren. Und da Microsoft war da ja früher der King und hat da schon etwas ist in den Hintergrund geraten. Es war also eine äußerst, dieses Bild 2014 in San Francisco war also eine äußerst wichtige Veranstaltung. San Francisco deshalb, die Entwickler treffen sich sehr häufig im Moscone Center. Das habe ich ja in meiner Zeit auch erlebt, als ich im Silicon Valley aktiv war. Die Firmenkunden und diese großen, wie man die Kunden bedient, das macht man eher in Las Vegas, im Venetian oder in Mandalay Bay. Aber Moscone Center ist schon der Platz, wo die Entwickler sich treffen.
Ist ja auch eine schöne Location. Wir waren ja beide schon mal zusammen. Auf der Konferenz gab es ja mehrere Premieren. Eine davon war wahrscheinlich eine der aufsehenerregendsten. Und zwar hat Microsoft ja seit ein paar Wochen einen neuen Chef, den Satya Nadella.
Der ist ja schon lange dabei, also einer, sagen wir mal, von den Leuten, die bisher als Techniker im Hintergrund, aber sehr aktiv waren. Er ist ein Spezialist für Cloud Computing. Also ich, als langjähriger Beobachter, empfinde ich das also eine gute Wahl, weil man darf nicht vergessen, relativ lange Zeit in der IT und das ist erst der dritte Chef, also der den Helm trägt, wie man auf Amerikanisch sagt, weil vorher Bill Gates und dann der Palmer ja 13 Jahre und jetzt der Neue. Also ich meine, auch das Motto, das er in San Francisco eher gesagt hat, Mobile First, Cloud First, das sind die beiden Säulen, auf denen sich alle namhaften IT-Anbieter bewegen müssen und Microsoft hat da massiv reagiert. Also ich bin ja weiß gar kein Freund von Microsoft, aber hier haben sie ihre Pflicht erfüllt, ist mein erster Eindruck.
Ja, man muss das vielleicht mal ein bisschen aufrollen. Also ja. was der Herr Nadella da vorgestellt hat, war ja der Update zu Windows 8.1, der ja Anfang April dann auch auf den Markt kommt.
8. April, ja.
Dieses Windows 8.1 Update, das wieder mehr des alten Desktops bringt. Es wurde vorgestellt, Windows Phone 8.1. Das ist ja das, was du sagtest, Mobile First.
Mobile First und Cloud First.
Ja. Ja gut, Mobile geht ohne Cloud nicht.
Ja, aber auch, wir haben heute einfach neben dem PC oder dem Desktop, weil Microsoft war ja König für Desktop, haben wir eine intensive, ich sage es mal in Anführungszeichen, Personal Computer Nutzung in Form von Tablet und Smartphones. Das ist also ganz massiv und viele benutzen das ja entweder ausschließlich oder im Mix. Also das ist ein Thema, Mobile genannt, an dem keiner vorbei kann, der einen großen Namen hat.
Im Mobile-Bereich, also im Desktop-Bereich, ist Microsoft ja bei Desktop-Rechnen nach wie vor führend mit irgendwas zwischen 80% und 90% Marktanteil. Man sagt, also Windows 7 ist am stärksten vertreten mit ungefähr 49% und interessanterweise immer noch fast 28% Windows XP, obwohl es ja gar nicht mehr supported wird, also auch sehr unsicher ist. Auf dem mobilen Markt sieht es so aus, dass der Vorgänger von Windows Phone 8.1 gerade mal auf einen Marktanteil von unter 1%, von 0,7% ungefähr kommt, wobei die Apple mit ihrem iPad bei 30% und iPhone bei 23%. Und bei den kleinen Smartphones eben Android, das Google-Betriebssystem, führend ist.
Ja, also Microsoft ist es in all den Jahren. Und der Bill Gates hat es also schon lange versucht. Ich glaube, 1991 war die erste Konferenz in Las Vegas, wo er sich dann mit Mobile und Phone beschäftigt hat. Also das ist bis jetzt Microsoft in keinster Weise gelungen. Da sind sie stark abgeschlagen, während eben die beiden genannten Lager, also das iPad-Lager, iPhone-iPad-Lager von Apple und dann das Android-Lager, wo also von den Anbietern Samsung sehr stark ist, hier die erste Geige spielen oder die ersten Geigen spielen. Ich sehe auch für Microsoft nur dann eine Chance, und da habe ich ganz gute Angebote gesehen, wenn ich jetzt speziell dem Corporate, also dem Firmen-User, diese Mix anbiete. Ich hab mein Zeug auf meinem Schreibtisch, also der normale Sachbearbeiter, und das dazu passende Windows Phone, das er hier jetzt in einer ganz eleganten Lösung vorgestellt wurde. Also in der Kombination gebe ich Ihnen gute Chancen, dass Sie aufholen können. Und auch Nokia hat hier ganz vernünftige Geräte. Also ich sehe nicht, dass Nokia, also ich sehe zum ersten Mal Hoffnung, dass Nokia nicht völlig abschwemmt.
Mir als ehemaligem Entwickler ist ja eine Sache besonders aufgefallen, die sogenannten Universal Apps. Mhm. Etwas, was alle anderen bis jetzt versäumt haben. Wenn ich für einen Windows-PC oder einen Apple-Desktop eine Software entwickle, läuft die dort.
Wenn ich die gleiche Software von Apple auf meinem iPad haben will, muss ich sie neu entwickeln. Microsoft hat jetzt gesagt bei dieser Entwicklerkonferenz, dass die Apps, die für Windows Phone 8 entwickelt werden, auch auf dem Desktop laufen. Allerdings mit einer Einschränkung. Die sind nur für Windows 8.1 aufwärtskompatibel. Unter Windows 7 und sowas würden sie nicht laufen. Also eine neu entwickelte App für ein Handy oder ein Tablet, Windows-Tablet, würde auch auf einem Desktop laufen.
Ja, wenn die entsprechenden Komponenten vorwärts geblickt stimmen. Rückwärts geht es nicht. Ja, das ist richtig. Aber das, ich meine, das hat mit der Apple-Politik zu tun. Der Hauptgedanke von Steve Jobs war proprietär. Abschottung in Elitetum. Die sind da gar nicht interessiert. Komm zu uns, kauf unser Zeug, hier bist du gut aufgekommen. Wir sind da ganz edel und toll und auch kostet auch ein bisschen mehr. Das ganze andere kannst du vergessen. Und da steckt sowohl für Android, also Google Android, wie auch für Microsoft die Chance, dass sie da mehr plattformübergreifend arbeiten können. Und wenn das also eine ganz ähnliche Leistung und Komfort erbringt, dann muss man nicht so religiös sein. Es gibt natürlich eine religiöse Apple-Gemeinde, aber so groß ist die auch wieder nicht. Also da sehe ich gute Potenziale für beide, für Microsoft Windows und diese Umgebung, wie auch für Android.
Ich meine, einige Sachen für Windows Phone werden ja, wenn überhaupt, erst nächstes Jahr in Deutschland in Erscheinung treten. Zum Beispiel Cortana. Das ist also
du meinst das Hilfsmädel an Bord?
Das Model, das dann irgendwo in der Cloud steckt, also dieser Sprachassistent, der Siri bei Apple und eben Cortana bei Microsoft, ja. Die aber dann, wie du ja schon sagtest, zunächst mal nur in USA und in China auf den Markt kommen.
Ja, ist verständlich. Das haben sie mir auch erklärt. Ich habe auf der Pressekonferenz gefragt. Also die digitalen Sekretärinnen, die arbeiten ja einerseits mit meinem Kalender und mit dem, was ich alles habe. Also das, was ich auf meiner Organisation habe, das nannte man ja früher, glaube ich, PIM und so. Und das andere ist dann die Umgebung, also Local-Based Services, ne? Und Local-Based Service, da arbeiten sie alle gut dran, da stecken hohe Verdienstmöglichkeiten drin. Und Local-Based Service kann ich nur machen, wenn ich entsprechend die Institutionen eines Kulturraums erfasse. Es geht also weniger um die Sprache, also um das Übersetzen und die Wortwahl, sondern die Verbindung, dass ich da elegant alles Mögliche machen kann. Reservierung in dem Restaurant und so, Airline und dies und das. Das ist ja alles sehr stark Local-Based Service. Und das ist der Grund, warum man das nur in ganz bestimmten Häppchen, in bestimmten Wirtschaftsräumen machen kann. Also die Rede war davon US sofort, dann glaube ich UK, also da sieht man schon, dass die Engländer dann doch was anders sind, auch wenn sie eine ähnliche Sprache sprechen. Und dann war von China die Rede, von der Sprache her wäre es ja interessant, Spanisch, weil Spanisch ist groß verbreitet, aber nicht so viele Institutionen. Das spricht wiederum für China. Also in Deutschland haben Sie in München gesagt, rechnen Sie nächstes Jahr damit.
Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Punkt bei denen, in denen sich bei Microsoft zukünftig alles abspielen soll. Das ist Azure, würden wir sagen. Und wie sagen die Amerikaner dazu?
Azure, grauenhaft. Azure, also das schöne italienische Wort Azzurro, himmelblau. Und da machen die Amis in ihrer Kaugummisprache Azure draus. Grauenhaft, aber es hilft nichts.
Und das ist der Cloud-Dienst ja von Microsoft, der schon länger auf dem Markt ist. Und auf dem soll ja im Prinzip alles dann konzentriert werden.
Ja. Also ein schönes Beispiel ist, es gibt jetzt für iPad, gibt sogar kostenlos die App selber, also die Windows Office-Apps. Ne? Und wenn man die dann kostenlos runterlädt, dann muss man einen Vertrag abschließen mit diesem Azure Windows, den Office 365 heißt es. Und dahin geht die Richtung mit der Mietsoftware. Ist ein wichtiger Schritt wegen der Kalkulierbarkeit. Also dieses ganze Cloud wird uns intensivst beschäftigen als einfach neues Ökomodell, das alle benutzen werden müssen.
Mal eine Prognose von dir. Hat Windows Phone 8.1 wirklich eine Chance, zur Nummer 3 oder sogar zur Nummer 2 auf dem Mobilfunkmarkt aufzusteigen?
2 nein, 3 ja.
Wunderschönen Dank nach München, Rudi, für deine Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Lieber Heinz, ich danke auch. Ciao.
Also soll einer mal sagen, dass die IT-Welt keine Neuigkeiten hat. Jeden Tag kommt Neues auf uns zu, ob Gutes oder Schlechtes. und das, was Microsoft jetzt vorhat, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, das muss alles die Zeit zeigen, denn Microsoft ist in eine ziemlich prekäre Lage gerutscht.
Wenn wir jetzt so weitermachen, rutschen wir auch in eine prekäre Lage, nämlich zeitlich gesehen, dann kommen wir über unsere üblichen 30 Minuten hinaus. Ich weiß, viele Zuhörer sagen, das ist ja noch gar nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Aber wir sollten uns ein klein wenig daran halten. Ich denke, wir weisen, worauf weisen wir hin, Heinz?
Auf den Shop zum Beispiel.
Ja, ja. Ganz wichtig, jawohl, auf unseren Shop. Und Thomas Ritter hat die Lagerregale voll gefüllt und ich bitte Sie einfach mal reinzuschauen, was es Neues gibt, was Sie gebrauchen können. Es wird schön, es wird warm. Es gibt eine ganze Menge, nicht nur Regenschirme und Regenjacken, auch schöne T-Shirts und das, ähnliches. Ja. Hätte ich fast T-Hemden gesagt. Aber das
versuchen Sie mal, ob Sie eins von diesen 18 Millionen geklauten Passwörtern vielleicht kriegen, wäre ja auch eine Sache.
Und dann tun wir den Daumen hoch und sagen Tschüss.
Und? Zicke, zack.
Und bis zum nächsten
Mal. Und tschüss.
Zicke, zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.